20 Jahre lang war die Bundeslade bei Kiriat Jearim. Das ist ein Volk Gottes, oder das ist das Volk Gottes, aber die Menschen, das Volk Israel, waren nicht glücklich und schon gar nicht zufrieden darüber, dass die Bundeslade zurückgekommen ist. Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben gelesen, oder im Vers 2, 1. Samuel 7, Vers 2, 20 Jahre lang klagte das Haus Israel. Doch es ist nicht einfach eine Klage, wie wir es von uns hören, heute muss ich wieder arbeiten, oder von den Kindern, heute wieder so früh aufstehen zur Schule. Sondern das Volk klagte 20 Jahre lang zu Gott. Der Grund für die Klage wird uns nicht explizit, also ausdrücklich genannt, aber aus unserem Kontext heraus im 1. Samuel-Buch können wir, denke ich, einige Punkte rausfinden. Wir haben betrachtet in 1. Samuel Kapitel 4, dass das Volk Gottes ohne irgendeinen Befehl ausgezogen ist, gegen die Philister zu kämpfen. Und dabei sind 4000 Männer gestorben. Entmutigt von der Schlacht, von der Niederlage gegen die Philister, fragt sich das Volk, warum hat Gott uns geschlagen? Doch das Volk, das wartete nicht auf eine Antwort und schon gar nicht haben sie die richtige Person gefragt, Gott selbst, sondern die Ältesten vom Volk Gottes hatten eine Idee, eine unglaublich gute Idee, ich denke mal in ihren Augen, und zwar die Bundeslade mitzunehmen in den Schlacht. Wahrscheinlich von dem Gedanken eingenommen, dass die Bundeslade ihr Glücksbringer war, oder aber auch, Gott würde niemals zulassen, dass seine Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes, weggenommen wird von den Feinden des Volkes Gottes. Doch was passiert? 30.000 Männer sterben. Doch das ist nicht der einzige, das sind nicht die einzigen Menschen, die sterben. Auch die Söhne Elis sterben wegen ihren untreuen Dienst am Tempel Gottes und nach der Prophezeiung, die Gott selbst Eli gegeben hat. Eli, Richter und Prophet, stirbt, als er die Botschaft erfährt, dass die Bundeslade weggenommen wurde von den Philistern. Und die Frau von Phinehas, bevor sie stirbt, gebiert sie einen Sohn und diesen nennt sie Ichabod. Und die Bedeutung ist, keine Herrlichkeit. Das solltest du dir merken, Ichabod, keine Herrlichkeit. Das ist auch der Zustand des Volkes. 7 Monate verbringt die Bundeslade oder ist die Bundeslade bei den Philistern. Und in diesen 7 Monaten zeigt Gott, dass er nicht abhängig von Menschen ist. Er ist nicht abhängig von seinem Volk, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Der Bundesgott Jahwe schlägt Dagon, den Gott oder den Götzen der Philister. Der Bundesgott Jahwe schlägt die Philister mit einer Pest, einer Beulenpest, wahrscheinlich ausgelöst durch Nagetiere, durch Ratten oder Mäuse. Weil nämlich das Volk, die Philister, Abbildungen von den Beulen machen und sie bringen die Bundeslade mit diesen Abbildungen, 5 für jede Stadt, zurück zu dem Volk Israel. Und Gott zeigt, er ist nicht abhängig von den Umständen. Er ist nicht davon abhängig, dass die Kühe zurück wollen zu ihren Kälbern und die Kälber noch ernähren müssen, sondern die Kälber gehen oder die Kühe gehen geradeaus, bis sie beim Volk Gottes zurück angekommen sind. Die Bundeslade ist also zurückgekehrt. Aber es hatte sich nichts geändert im Volk Gottes. Der Zustand ist immer noch Ichabod, keine Herrlichkeit. Wir wissen, dass die Bundeslade nicht die Herrlichkeit Gottes ist. Sie ist ein Symbol für die Herrlichkeit Gottes, für die Führung Gottes und für das Wort Gottes. Doch für das Volk Israel ist es wahrscheinlich noch ein Glücksbringer oder nur noch ein leerer Gegenstand. Das Volk hat es immer noch nicht verstanden. Und so befinden wir uns im 1. Samuel 7. So sehen wir das Volk, wie es lebt, und zwar geschlagen von dem Volk der Philister. Die Philister haben ihre Städte eingenommen. Die Philister haben die Stadt Silo zerstört. Es wird nie wieder mehr von dieser Stadt berichtet. Und Samuel, der eigentlich aufgewachsen ist in Silo, in dem Tempel oder in dem Gebäude, das der Tempel genannt wird oder ein Abbild des Tempels sein sollte, er wohnt jetzt in Rama, in der Stadt, wo auch seine Familie gelebt hat. das Volk Israel, eingenommen durch die Philister, geschlagen durch die Philister und unterdrückt. Und das ist der Kontext unserer heutigen Predigt. Und ich denke, das ist auch der Grund für die 20 Jahre lang Klage, die das Volk Gottes zu Gott bringt. Lasst uns zusammen 1. Samuel, Kapitel 7 aufschlagen. Wir werden im Laufe der Predigt einige Verse durchlesen. Wir haben es ja schon in der Bibellesung gelesen. 1. Samuel, Kapitel 7. Und das ist die Seite 340 in unserer Gemeindebibel. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Von Ikabod zu Ebenezer. Und der Untertitel von diesem Thema ist: Von keiner Herrlichkeit zur Gnade Gottes. Von Ikabod zu Ebenezer, von keiner Herrlichkeit zur Gnade Gottes. Der erste Punkt, den wir uns betrachten, den der Predigttext uns heute zeigt, in 1. Samuel 7, ist in den Versen 3 bis 6. Und das ist die Notwendigkeit der Gnade Gottes. Die Notwendigkeit der Gnade Gottes. Die Bundeslade ist nämlich zum Volk Gottes zurückgekehrt, aber das Volk Gottes ist nicht zu Gott zurückgekommen. Sie haben sogar in diesen 20 Jahren sich noch andere Götter angeschafft und sich ihnen zugewandt. Doch in diesen 20 Jahren konnte das Volk Gottes sich nicht von den Philistern befreien, weder aus ihrer eigenen Kraft heraus, noch aus der Kraft deren Götter, die sie jetzt anbeten. Sie konnten sich nicht von dieser schrecklichen Herrschaft der Philister befreien. Aber ab Vers 3 in unserem Predigttext kommt Samuel wieder zurück in die Geschichte. Er ist seit dem 4. Kapitel nicht mehr erwähnt worden. Und das ist eigentlich genau der Zeitpunkt, wo das Volk Gottes ausgezogen ist, um gegen die Philister zu kämpfen, und zwar bei Ebenezer. In Kapitel 4, Vers 1 lesen wir das. 3 Kapitel weiter, von Kapitel 4 aus gesehen, 20 Jahre und 7 Monate, kommt Samuel wieder in die Geschichte zurück. Doch diesmal ist Samuel kein kleiner Junge mehr, wie er in Kapitel 3 erwähnt wird, wie er groß wird. Und er ist auch kein Jugendlicher mehr, sondern er ist ein Mann. Und was wir in diesem Kapitel 7 in der Schriftlesung gesehen haben, ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem Debakel bei Ebenezer aus Kapitel 4. Wir sehen gleich am Anfang, Kapitel 7, dass Samuel ein Mann ist, und zwar ein Mann Gottes. Er wurde von Gott in Kapitel 3 zu einem Propheten eingesetzt und seine Aufgabe war es, das Wort Gottes den Menschen zu predigen. Samuel war eigentlich das komplette Gegenteil von den Führern des Volkes Gottes aus Kapitel 4. Anstatt dass Samuel zu Gott kommt und ihn anfleht, befrei uns doch von der Herrschaft der Philister, ruft Samuel das Volk Gottes auf, Buße zu tun, sich zu bekehren. Seine Worte in Vers 3, lasst uns gemeinsam lesen, 1. Samuel 7, Vers 3. Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und das Taten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Das Wort, das Samuel hier für das Wort zurückkehren verwendet, ist ein äußerst wichtiges hebräisches Wort für die Reue. Wenn ihr zurückkehrt, wenn ihr bereut, wenn ihr euch von euren Sünden abwendet und euch dem Herrn zuwendet, dann lasst die fremden Götter und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. Befreit euch von den Götzen, wende dich an den Herrn und diene ihm, nur ihm. Wir wissen nicht genau, was Samuel in diesen circa 20 Jahren und 7 Monaten gemacht hat. Aber wir können annehmen, dass Samuel, ein Mann Gottes, ein Prophet Gottes, das Wort Gottes weiterhin verkündigt hat. Dass er nicht leise war, sondern sein Wort unter dem Volk Gottes verkündigt hat. Und wahrscheinlich nach 20 Jahren war die Trauer des Volkes so groß und ihre Sünde vor dem Gott war so groß, dass der Schreiber genau diese 20 Jahre der Klage gegen Gott erwähnt. Und es ist gut, Tränen, Leid und Trauer über die Sünde zu haben. Und die Buße beginnt sehr oft mit einer solchen Trauer über die Sünde. Aber ganz wichtig ist, dass wahre Buße hier niemals aufhört. Es ist nicht nur die Trauer über die Sünde, sondern auch das Verlangen, die Sünde zu lassen und sich Gott zuzuwenden. Vielleicht kennt jemand die Geschichte aus der Pilgerreise, als Christ und Getreu auf dem Weg zur Stadt Zion sind. Und auf diesem Weg, da treffen sie einen Gefährten. Und dieser Gefährte wird als Schwätzer vorgestellt. Also er stellt sich selber nicht vor, man kann es lesen, es ist Schwätzer. Und wenn man ihm zuhört, wie der Schwätzer redet, dann kann man denken, dass dieser ein Kind Gottes ist. Und ich denke, die meisten von uns würden das über ihn denken, wenn wir, ohne zu wissen, wie er heißt, lesen, was er sagt. Er sagt, leider mangelt es vielen an dieser Einsicht, sodass sie nicht verstehen, wie notwendig der Glaube und das Wirken der Gnade in ihrem Herzen sind, um das ewige Leben zu erlangen. Stattdessen leben sie in ihrer Unwissenheit nach den Werken des Gesetzes, durch das doch kein Mensch ins Reich Gottes gelangen kann. Darauf antwortet Getreu, entschuldige, aber die himmlische Erkenntnis dieser Dinge ist eine Gabe Gottes, die niemand durch eigenes Bemühen erlangen kann, geschweige denn durch bloßes Reden darüber. Und darauf antwortet der andere Gefährte, das weiß ich, denn ein Mensch kann nichts empfangen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben wird. Alles kommt aus Gnade, nichts aus Werken. Ich könnte dir 100 Bibelstellen nennen, die das bestätigen. Der Schwätzer in dieser Pilgerreise, er kann schön reden. Aber nachdem der Begleiter Christ den Getreu aufklärt, wie dieser Schwätzer ist, er kommt aus der Stadt Verderben, aus der Schwätzengasse und sein Vater ist Redner. Und er, Schwätzer, ist vertraut mit schönen Reden, aber sein Leben stimmt nicht überein mit dem, was er sagt. Und so ist Getreu ganz überrascht von der Beschreibung, wie Christ diesen Schwätzer kennt. Und kann sich nicht vorstellen, dass er Schwätzer ihn so arg getäuscht hat. Doch weiter in dieser Geschichte stellt sich tatsächlich raus, dass Schwätzer nur schön reden kann und nicht danach lebt. Und so gibt es Menschen, die eine Sündenerkenntnis haben und die Trauer haben über ihre Sünde. Aber ihre Handlung zeigt, dass es nur eine kurze Trauer war. Und sie machen weiter mit der Sünde, mit der sie vorher schon begonnen haben, über die sie vorher traurig waren. Paul Washer hat nach einem Monat, nach seiner berühmten Predigt, die er an ca. 5000 Jugendliche gehalten hatte, und sie ist auch bekannt als Shocking Message auf YouTube zu sehen, hat er Folgendes gesagt, einen Monat danach. Er hätte sowas Erschreckendes noch nie in seinem Leben gesehen. Der Prediger, der vor ihm dran war, der vor ihm gepredigt hat, ging auf die Kanzel und machte für die nächste Stunde nur Späße über die Sünde und erzählte Witze zum Totlachen. Und er machte absolut das, was ein Prediger niemals auf der Kanzel tun sollte. Von diesem Prediger folgte dann ein Aufruf an die Jugendliche, eine Entscheidung zu treffen. Und 3000 Jugendliche kamen nach vorne, Kaugummi schmatzend, kichernd, miteinander herumspielend. Und so gingen die Jugendlichen zurück in die Seelsorgeräume und danach erklärte man, man habe noch nie sowas zuvor gesehen, noch nie so ein Wirken Gottes zuvor gesehen. Ja, die Prediger rufen Menschen auf zur Buße. Und auch das macht Samuel, er ruft das Volk auf zur Buße. Doch Samuel spricht den ganzen Menschen an. Er hat nicht nur gesagt, dass sie in Trauer sein sollen über ihre Sünde. Er sagte, sie sollen ihre Götzen wegtun. Tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Es soll also eine Handlung folgen auf die Trauer über die Sünde. Den gleichen Aufruf machte schon Jakob an sein Haus in 1. Mose 35, Verse 2 bis 4. Und auch Josua rief dem Volk genau den gleichen Aufruf zu. In Josua 24, 14 bis 15 kannst du das lesen. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief im 7. Kapitel, Vers 10, über eine Betrübnis über die Sünde. Und zwar, dass es zwei Arten von einer Betrübnis gibt. Eine weltliche Betrübnis. Und genau diese weltliche Betrübnis hatte das Volk Gottes 20 Jahre lang. Es war nur die Trauer über ihren Zustand. Aber sie hatten keine wahre Buße. Sie hatten kein sich hinzuwenden zu Gott, ablegen von Sünde. Eine gottgewollte Betrübnis, sagt Paulus in diesem Brief, ist eine Buße zum Heil. Und genau über diese Betrübnis spricht der Samuel, die das Volk Gottes haben sollte. Eine gottgewollte Betrübnis ist nicht nur eine Betrübnis über die, ist nicht nur eine Trauer über die Sünde, sondern immer ein sich hinzuwenden zu Gott. Eine vollkommene, eine unteilbare Zuwendung zu dem heiligen Gott der Bibel. Und der kürzere Westminster Katechismus drückt es ganz schön aus in der Frage 87. Die Frage 87 ist: Was ist die Buße zum Leben? Und die Antwort darauf möchte ich uns vorlesen. Was ist die Buße zum Leben? Buße zum Leben ist eine rettende Gnade, wodurch ein Sünder aus einem wahren Empfinden seiner Sünde und dem Verlangen nach der Gnade Gottes in Christus mit Trauer und Hass gegen seine Sünde sich von ihr abwendet hin zu Gott mit der Absicht und dem Bemühen um den neuen Gehorsam. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, das ist ein schöner Text an Nichtchristen, ein Text an Sünder, um sie aufzurufen zur Buße. Und es ist ein schöner Text aus der Heiligen Schrift, Buße zu tun. Doch du darfst nicht vergessen, an wen dieser Aufruf ging. Samuel spricht nicht an die Heiden, die im Alten Testament als Menschen bekannt waren, die den Bundesgott Jahwe nicht kannten. Samuel spricht zu dem auserwählten Volk Israels und ruft sie auf, Buße zu tun. Das ist die Botschaft von Samuel, die auch heute dir gilt, der ein Kind Gottes bist. Buße zu tun und dich von deinen Götzen abzuwenden hin zu Gott. Und so ist natürlich die Frage, was ist dein Götze? Was oder wer ist dir an allererster Stelle oder steht bei dir an allererster Stelle? Damals waren Götzen irgendwelche Statuen, die für irgendetwas verantwortlich waren. So haben es die Menschen damals erzählt oder gesagt. Der Götze Baal war der Gott des Sturmes oder als Gott des Sturmes bekannt. Und die Göttin Astarte war als Göttin der Fruchtbarkeit bekannt. Und so war der Tempel dieser Göttin Astarte einem Bordell gleich. Doch heute haben wir nicht mehr diese Götzen in der Form wie damals. Wir haben natürlich, wenn wir die anderen Religionen betrachten, dann gibt es dort noch Götzen wie im Buddhismus, im Hinduismus und in anderen Irrlehren. Doch nur weil wir nicht mehr solche Statuen als Götzen haben, heißt das nicht, dass Christen keine Götzen mehr haben. Die Bibel spricht darüber, dass was bei dir an allererster Stelle steht, außerhalb von Gott, dein Götze ist. Und so möchte ich dich heute direkt fragen, was ist dein Götze? Es ist das, was du am meisten Zuneigung, dem du am meisten Zuneigung gibst, als du es Gott gegenüber tust. Ein Götze ist für dich das, was dir wichtiger ist als Gott und sein Wort und seine Gemeinde. Meine Freunde, ein Götze kann für dich die Familie sein, die dir wichtiger ist als Gott. Es könnte für dich das Verlangen sein nach irgendeinem bestimmten Status um dich herum oder nach einer bestimmten Position in deiner Firma. Ein Götze für dich kann auch Geld sein. Oder das Verlangen nach Schönheit, nach ewiger Jugend, nach Gesundheit. Aber genauso kann ein Götze für die Eltern die Kinder sein, die wir einfach nur ständig beschäftigen wollen mit irgendwelchen Aktivitäten und nicht mit dem Wort Gottes. Götzen können aber auch Dinge sein wie ein Auto, ein Haus oder das Ding, das du ganz wichtig brauchst und wo du deine Zeit aufopferst, um das zu bekommen und alles andere vernachlässigt. Es gibt so viele Dinge, die an allererster Stelle bei dir stehen können, wo Gott eigentlich stehen sollte. Aber hörst du Samuel, der zu dir spricht? Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und das Taten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, und so wird er euch erretten. Und vielleicht haben wir manchmal Angst. Angst vor Gott, unsere Sünden zu bekennen. Angst zu sagen, dass wir gegen den heiligen Gott gesündigt haben. Oder vielleicht probieren wir uns zu entschuldigen. Ja, wenn die Arbeit bei uns an allererster Stelle steht, dann sagen wir uns, ja Herr, ich sorge doch für die Familie, die du mir gegeben hast. Und so suchen wir eine Entschuldigung für unsere Götzen, für die Sünde, die wir vor dem heiligen Gott begehen. Doch Gott wirkt in der Botschaft durch Samuel. Gott wirkt in seiner Gnade unter seinem Volk durch die Botschaft von Samuel. Und so bekannten sie ihre Sünde und so schafften sie ihre Götter weg, ihre Götzen weg. Und sie fasteten und sie schütten Wasser vor ihm aus. Was nie wiederholt wird in der Bibel und was Ausleger sagen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass ihnen die Gnade Gottes wichtiger ist als dieses lebenserhaltende Wasser. Wie wunderbar ist Gottes große Gnade doch zu uns. Wir haben sein Wort, dass jeder, der seine Sünden bekennt, dass Gott treu und gerecht ist und ihm die Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Es ist aber nicht nur wichtig, die Notwendigkeit der Gnade Gottes in der Buße zu sehen, sondern genauso auch die Erfahrung der Gnade Gottes zu machen. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns heute anschauen. Die Erfahrung der Gnade Gottes. Und das ist der Abschnitt 10 bis 12 aus unserem Predigttext, wo dieser Punkt deutlich wird. Die Erfahrung der Gnade Gottes in den Versen 7 bis 10. Als Samuel das Volk Gottes in Vers 5 in Mizpah versammelt, da hörten es die Philister. Und eigentlich können wir sagen, die Philister hören es immer. Schon im ersten Buch Samuel 4, Vers 6 haben die Philister die Israeliten gehört. Und wie gewöhnlich für die Philister, sie hören was, sie kommen auch. Und zwar um gegen das Volk Gottes zu kämpfen. Wahrscheinlich dachten die Philister nicht daran, dass das Volk Gottes in Mizpah ein Bußbekehrungsgottesdienst abhält, wo Samuel das Volk Gottes richtet. Sie haben gedacht, das ist irgendein Komplott, eine Versammlung, wo das Volk Gottes plant, gegen die Israeliten zu kämpfen, im Kampf gegen sie auszuziehen. Doch nun merken wir einen Riesenunterschied in der Handlung von Vers Israel, als sie sehen, dass die Philister sie angreifen wollen. Denn nicht wie in Kapitel 4, wo das Volk irgendeine Idee sich wieder einfallen lässt. Ja, die Bundeslade ist ja wieder da, wir können sie nehmen. Oder lass uns irgendeinen anderen Trick anwenden. Oh, lass uns die Superwaffe, die Bundeslade mitnehmen und gegen die Philister einsetzen. Nicht so wie in diesem vierten Kapitel im ersten Samuelbuch, sondern sie kommen anders. In Vers 8 lesen wir, das Volk Gottes kommt zu Samuel und sagt, lass nicht ab, für uns zum Herrn, unseren Gott zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. In diesem Abschnitt lesen wir, dass das Volk Gottes Angst hatte. Sie sind nicht nach Mizpah gereist, um gegen die Philister zu kämpfen. Und man kann eigentlich auch annehmen, dass das Volk Gottes absolut keine Waffen dabei gehabt hat, um zu kämpfen. Es war ja nicht ihr Ziel, nach Mizpah zu reisen. Das war der eine Grund ihrer Angst. Vielleicht haben sie sich aber auch noch daran erinnert, wie sie im Kapitel 4 zweimal eine große Niederlage erlitten haben gegen die Philister. 34.000 Krieger sind gestorben. Und die Erinnerung daran hat ihnen auch Angst eingejagt. Doch nun kommt die Erfahrung der Gnade Gottes zum Vorschein. Sie suchen nicht bei sich selbst Hilfe. Sie suchen nicht bei ihren eigenen Streitkräften nach Rettung, sondern sie kommen zu Samuel, ihrem Propheten und nun auch Richter. Denn so wird er am Ende von Vers 6 erwähnt, dass er für sie zu Gott betet. Die Angst, die sie hatten, wird noch mal deutlicher, wenn wir die Elberfelder Übersetzung, den Vers 8 lesen. Lass nicht ab, für uns zum Herrn, unseren Gott, zu schreien. dass er uns aus der Hand der Philister errette. Der Kommentator Dale Ralph Davis sagt, dass es einige Parallelen zwischen dem 1. Samuel Kapitel 4 und dem 1. Buch Samuel Kapitel 7 gibt. In Kapitel 4 von Samuel, da sehen wir, wie Israel geschlagen worden ist. In Vers 2, 3 und 10 können wir es lesen. Im Vergleich dazu, Kapitel 7, lesen wir Vers 10, die Philister wurden geschlagen. In Kapitel 4 sehen wir, wie das Volk Gottes probiert hat, Gott zu manipulieren durch die Bundeslade. Und sie haben auch gesagt, in Vers 3, wenn du das liest, Kapitel 4, damit sie, damit meinen sie die Bundeslade, uns errette. Sie nehmen die Bundeslade mit und die Philister, Vers 6, Kapitel 4, hören es. Dazu im Vergleich, Kapitel 7, haben wir keine Manipulation vom Volk Gottes, sondern wir haben die Buße. Und so sagt das Volk Gottes in den Versen 3, Samuel zum Volk, und in Vers 8 selber das Volk zu Samuel, er wird uns erretten aus der Hand der Philister. Das Ergebnis von 1. Samuel, Kapitel 4, war Ikabod, keine Herrlichkeit. Das Ergebnis von Kapitel 7 ist eben Esa, die Bedeutung der Stein der Hilfe. Und Samuel sagt, bis hierhin hat uns Gott geholfen. Das Volk probiert nicht durch irgendeinen Trick, durch irgendeinen Glücksbringer. Sie probieren nicht mal, sich selbst aus der Hand der Philister zu befreien, sondern nun glauben sie daran, was ihnen Samuel in Vers 3 gesagt hat, dass der Gott sie aus der Hand der Philister befreit. Und so sagen sie zu Samuel, bete zu Gott, schrei zu ihm, dass er uns aus der Hand der Philister befreit. Und so ist ihre einzige Waffe gegen die Philister, gegen ihre Feinde, nicht die Bundeslade, irgendein Gegenstand. Es ist kein Götze, die sie in diesen 20 Jahren angebetet haben, sondern ihre Waffe ist der lebendige Gott der Bibel. Sie flehen Samuel an, dass er zu Gott kommt, dass er zu Gott schreit, dass er für sie betet. Und Samuel benutzt das Gebet als Mittel, um zu Gott zu kommen. Und von ihrer Bitte beeinflusst, lesen wir, er schreit zu Gott, nachdem er das Milchlamm geopfert hat. Wir kennen Samuel eigentlich noch nicht so gut. Doch wir wissen aus Kapitel 3, dass Samuel eigentlich in der Gunst Gottes aufgewachsen ist im Haus Elis. Wir wissen jetzt auch, dass Samuel, oder aus Kapitel 3, dass Samuel ein Prophet Gottes ist, also das Wort Gottes zu ihm spricht. Und wir wissen jetzt auch, dass Samuel nun der Richter oder ein Richter vom Volk Gottes ist. Was jetzt noch zu diesem Bild zu Samuel hinzukommt, wie du ihn dir vorstellen kannst, ist, dass Samuel ein Mann des Gebets ist. In Vers 3, in den Vers 5, in Vers 8 und Vers 9 wird uns das erwähnt. Und auch in den nächsten Kapiteln im 1. Samuel-Buch wird Samuel als ein Beter beschrieben, der zu Gott kommt und betet. Und auch Jeremia schreibt darüber im 15. Kapitel, Vers 1, als Gott sein, also vorher spricht Gott das Gericht über sein Volk. Und da sagt Gott zu seinem Volk in Jeremia 15,1, dass selbst wenn Samuel Fürbitte einlege für das Volk, dass Gott sein Gericht nicht abwenden wird, das seinem Volk zugesprochen worden ist. Samuel, ein Mann des Gebets, der Fürbitte für das Volk Gottes einlegt. Dass Gott das Gericht abwenden möge oder den Angriff der Philister abwenden möge. Gott hatte sein Volk in diese Situation gebracht. Das Volk hatte nichts mehr, um sich gegen die Philister zu verteidigen. Ja, wahrscheinlich nicht mal Waffen. Sie hatten nichts mehr außer das Gebet. Sie kamen durch Samuel im Gebet zu Gott. Und vielleicht bist du auch in einer solchen Situation wie das Volk Gottes. Alles, worauf du dein Vertrauen gelegt hast, alles, was dir eine Hilfe war in deinem Leben, ist dir keine Stütze mehr. Und dann darfst du wissen, dass Gott dich in diese Situation gebracht, damit du in deiner Hilflosigkeit das Wirken seiner Gnade erkennst. Oftmals sehen wir Christen das Gebet eigentlich als letzten Ausweg. Wenn gar nichts mehr geht, wenn nichts mehr in unserer Macht liegt, dann beten wir. Und heute haben wir in der Bibelstunde gehört, dass selbst wenn es zu schwierig ist, wir nicht mal denken, dass das Gebet uns helfen kann. Doch hier sehen wir, das Gebet ist nicht nur die letzte Möglichkeit, sondern das Gebet ist die wichtigste Stütze im Leben eines Christen. Wir Kinder haben das Gebet. Wir haben die Verheißung, zu Gott schreien zu dürfen, wie es Samuel getan hat. Und wir lesen, dass Gott auch darauf geantwortet hat in Vers 10. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, dann näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jedem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Gott hatte eigentlich genau nach dem gehandelt, was er schon in seinem Wort vorher verheißen hatte. In 3. Mose 26, Vers 8 oder in 5. Mose 28, Vers 7 hat Gott genau verheißen, das zu tun. Wir lesen, der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen geben. Auf einen Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wege vor dir fliehen. Doch wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, sondern selbst Hannah hatte in ihrem Gebet von diesem Wirken Gottes gewusst. In 1. Samuel 2, Vers 10 hat Hannah gebetet und gesagt, die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er, der redet von Gott, wird über sie donnern im Himmel. Ist nicht genau das geschehen? Doch in Hannas Gebet kommt noch eine weitere Wahrheit über den Menschen zum Vorschein. In Vers 9 sagt Hannah, dass Gott, dort steht, er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Und dann, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Das Volk Gottes hatte nun diese rettende Gnade erfahren. Es war nicht ihre eigene Kraft. Es war nicht ihre eigene Idee. Es war nicht ihr eigener Plan. Es war das Wirken dieses heiligen und wunderbaren Gottes in seiner Gnade. Und er hat sie aus der Hand der Philister befreit. Samuel wird hier eigentlich als Mittler zwischen Gott und dem Volk vorgestellt. Als kleiner Mittler, sag ich. Und manche sagen auch, dass Samuel ein kleines Typus für Christus ist. Und ich muss sagen, ein sehr kleines Bild oder ein sehr schwacher Vergleich mit Christus. Doch ich möchte diesen Vergleich machen. Samuel ist ein Prophet Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Samuel richtet das Volk Gottes. Jesus Christus ist König selbst und wird die ganze Erde richten. Samuel war ein Mann des Gebets. Jesus, Gottes Sohn, hat Gott in seinem Gebet überall aufgesucht, wenn er Zeit hatte. Samuel hat Gott gedient, indem er sein Wort verkündigt hat. Jesus kam als Diener auf diese Erde, um sein Leben für Sünder zu geben und seine Gerechtigkeit ihnen zuzusprechen. Und das im Glauben durch Gnade. Und diese Gnade ist es, die wir als Kinder Gottes erfahren haben. Diese Gnade ist es, über die du dich freuen kannst als sein Kind. Und diese Gnade ist es, die dich ermutigt, in Schwierigkeit zu Gott zu kommen und zu ihm zu beten, ihn anzuflehen. Ja, Gott bringt uns, oder Gott zeigt uns nicht nur die Notwendigkeit seiner Gnade, sondern er führt uns noch weiter. Wir müssen nicht nur sehen, dass wir Sünder sind und die Gnade brauchen, sondern genauso zeigt uns Gott das Wirken seiner Gnade in unserem Leben. Es ist vielleicht nicht immer so, wie du in deinem Gebet Gott darum gebeten hast, doch Gott hört dein Gebet und er wirkt nach seinem vollkommenen Ratschluss. Ist diese Wahrheit nicht so schön? Doch nicht nur die Notwendigkeit der Gnade Gottes und das Wirken der Gnade Gottes zeigt uns der Predigttext, sondern wir haben noch einen weiteren Punkt. Und das ist der dritte und letzte Punkt zu unserem Predigttext, die Erinnerung an die Gnade Gottes. Und diesen Punkt sehen wir in Versen 11 bis 17, die Erinnerung an die Gnade Gottes. Lass uns zusammen lesen, nur die Verse 12 bis 13. Die Verse 12 bis 13. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Schen auf. Und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Und weiter wird der Dienst des Samuels erinnert. Und das ist auch eine Gnade, dass Samuel als Richter eingesetzt worden ist unter dem Volk Gottes. Und wir sehen auch weiter in dem Text, dass Samuel zurückkehrt zu Rama. Also Silo wird nicht mehr erwähnt, sondern Samuel ist jetzt in Rama und dort richtet er das Volk. Doch auf dem Weg, als das Volk Gottes die Philister geschlagen hat, oder Gott hat sie geschlagen und die Philister laufen denen hinterher, um ihm noch einen weiteren Schlag hinzuzufügen, auf diesem Weg stellt Samuel nun einen Gedenkstein auf. Und diesen nennt er Eben-Ezer. Die Bedeutung von diesem Stein Eben-Ezer ist der Stein der Hilfe. Denn Samuel ist nicht einfach nur ein Mann des Gebets, ein Mann Gottes, sondern Samuel zeigt uns hier genauso sein pastorales Herz. Denn er zeigt, dass er das Volk Gottes kannte. Samuel zeigt, oder hier sehen wir, dass Samuel die Männer und die Frauen aus dem Volk Gottes kennt. Und wir sind eigentlich nicht anders wie das Volk Gottes. Wie sind wir heute Menschen? Wir sind vergesslich. Wir sind ein vergessliches Volk. Wir vergessen das Wirken der Gnade Gottes in unserem Leben. Und ich möchte nicht, dass du sagst, nee, das ist bei mir nicht so. Denn wenn du dich daran erinnerst, wann du das letzte Mal dich beschwert hast, dann zeigt es genau, dass du die Gnade Gottes in deinem Leben vergessen hast. Ein Prediger erzählt einmal, dass er, als er angefangen hatte, sich mit seiner zukünftigen Ehefrau zu treffen, also sie waren noch nicht verheiratet, dass er immer Kaugummis dabei hatte. Er hatte nämlich Angst. Er sagt selber, er hatte Paranoia, einen schlechten Mundgeruch zu haben, vor allem vor seiner zukünftigen Ehefrau. Und so hat er immer Kaugummis dabei gehabt. Und damals war es unhöflich, wenn du ein Kaugummi genommen hast und jemand war mit dir, ihm keins anzubieten. Und so hat er immer seiner Frau oder damals Verlobten ein Kaugummi angeboten. Und sie hat ja gesagt. Und so hat er das Kaugummi zerrissen in zwei Teilen. Vielleicht kennt ihr noch diese längeren Kaugummis. Und ihr eins gegeben. Er hat es genommen. Was er nie wusste, ist, dass seine Frau den Kaugummi niemals genommen hat. Sie hat sie aufbewahrt. Und eines Tages oder Jahre später, sagt er, hat er 3 DIN A4 Blätter gefunden, wo diese Kaugummis draufklebten. Und unter jedem Kaugummi stand ein Datum. Es waren ungefähr 20 so halbe Kaugummis drauf pro Blatt. Es war die Art seiner Frau, sich zu erinnern an die Beziehung, die sie damals hatten. Es war eine Erinnerung. Wir Menschen haben heute Fotos als Erinnerung. Jeder von uns hat ein Smartphone, das eigentlich immer dabei hat. Und wenn irgendwas passiert, dann nimmt man das Smartphone raus und macht ein Foto und hat es als Erinnerung. Und eigentlich sind die Smartphones schon so weit, dass, so ist es bei mir, ich kriege, weiß nicht, einmal im Monat einen Hinweis, ein neuer Rückblick wurde erstellt. Und wenn ich dann draufklicke, dann weiß natürlich mein Smartphone, wo ich die Bilder geschossen habe, an welchem Ort ich war, wann es war, und es erkennt Muster. Also wenn ich am Tag irgendwie an verschiedenen Orten Bilder mache, dann erkennt, okay, die Bilder waren hier, die waren dort und die waren mir irgendwie wichtig, weil ich 3-mal von meinen Kindern Bilder gemacht habe und nur einmal von mir selber. Und so ordnet das Smartphone selber einen Rückblick an mit der Wichtigkeit. Und das Geniale ist, es unterlegt sogar noch Musik. Ja, wir können es uns heute unseren Frauen zum Hochzeitstag geben und sagen, wir haben es gemacht. Diese Dinge sind dazu da, um uns zu erinnern an Momente, die für uns schön und die für uns wichtig waren. Und genau das macht Samuel. Er wollte das Volk Gottes an die Gnade Gottes erinnern. Er stellt diesen Stein auf, diesen Eben-Ezer, der Stein der Hilfe. Und jedes Mal, wenn das Volk Gottes diesen Stein sieht, ich denke nicht, dass es ein kleiner Stein war, den könnte man wahrscheinlich übersehen. Es war ein großer Stein, den man sehen konnte, es wird nicht genaues erwähnt. Aber jedes Mal, wenn das Volk Gottes diesen Stein sieht, dann erinnert es sich an die Gnade Gottes, wie der Gott Zebaoth sie aus der Hand der Philister befreit hat. Doch ganz wichtig ist, wenn wir Vers 12 weiterlesen, also nicht aufhören bei diesem Bild vom Stein Eben-Ezer, da sagt Samuel am Ende von Vers 12, schaut zusammen rein mit mir, Vers 12, bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Samuel sagt nicht, hier hat uns der Herr geholfen. Und er sagt schon gar nicht, bei dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, hat uns der Herr geholfen. Er sagt, bis hierhin hat uns der Herr geholfen. Und John MacArthur sagt zu diesem Vers, diese Äußerung besagt, dass der Herr dafür verantwortlich war, dass Israel bis zu dieser Stelle gekommen ist. Gott hat sie in Zeiten der Trauer als auch in Zeiten der Rebellion geführt. Als Samuel also sagt, bis hierhin hat uns der Herr geholfen, denkt er nicht nur an die Schlacht oder an den Sieg, die sie gerade erfahren haben. Er denkt wahrscheinlich noch viel weiter zurück oder an viel weitere Ereignisse. Vielleicht denkt er an die Führung, die Gott durch Abraham hervorgebracht hat. Vielleicht denkt er an den Auszug vom Volk Gottes aus Ägypten und das Führen von seinem Volk in der Wüste. Vielleicht denkt er an die Eroberung durch Josua im Land Kanaan. Und du sitzt hier und hast vielleicht den Gedanken, ja, Moment mal, wie passt eigentlich 1. Samuel Kapitel 4 in diese Führung Gottes mit rein? Ein Ausleger, W.G. Blake, sagt dazu, als er diese Aussage gemacht hat, ich zitiere ihn, all das hat Samuel gut bedacht. Auch inmitten der Verwüstung von Silo half ihnen der Herr. Also Gott half dem Volk. Er half ihnen, sich selbst zu erkennen, half ihnen, ihre Sünde zu erkennen und half ihnen, die bittere Frucht und die traurige Strafe der Sünde zu erkennen. Die Glieder der langen Kette, die durch Samuels Gedenkstein Eben-Ezer bezeichnet wurden, waren nicht alle von der gleichen Art. Einige waren in Form von Gnade, viele waren in Form von Züchtigung. Soweit Blakey. Der Name Eben-Ezer, Stein der Hilfe, hat aber noch eine weitere Bedeutung oder soll aber noch eine weitere Erinnerung im Volk Gottes hervorrufen. Vielleicht fällt dir ein, dass ich auch schon mal in der Einleitung gesagt habe, dass Eben-Ezer erwähnt wird, und zwar in 1. Samuel 4. Es ist nicht der Ort, wo das Volk Israel ausgezogen ist oder die Bundeslade hingebracht hat und die Bundeslade weggenommen wurde von den Philistern. Der Stein Eben-Ezer soll sie nämlich nicht nur an die Gnade Gottes erinnern, soll sie noch genauso an ihre eigene Sünde erinnern. Die Sünde, die sie in diese Situation gebracht hatte. Es ist also eine doppelte Erinnerung. Das Volk Gottes denkt beim Namen Eben-Ezer an die Sünde, die sie gegen Gott begangen haben und auch an die Erinnerung der Gnade Gottes, die sie gerade im Sieg der Philister erfahren haben. Und haben wir nicht als Kinder Gottes genauso eine doppelte Erinnerung? Weißt du, von was ich spreche? Von welche Erinnerung wir haben? Das Kreuz von Golgatha ist eine solche doppelte Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an unsere Sünde, unsere schreckliche und elende Sünde. Es ist eine Erinnerung, dass wir als Sünder keine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben können. Es ist eine Erinnerung, dass jeder Mensch geistlich tot ist. Es ist eine Erinnerung, dass der Sünder vor einem heiligen Gott nicht bestehen kann und schon gar nicht vor seinem Endgericht. Das Kreuz von Golgatha ist eine Erinnerung, dass wir einen Mittler brauchen zwischen uns Sündern und dem heiligen Gott. Doch genauso ist das Kreuz eine schöne Erinnerung für uns als Kinder Gottes. Es ist eine Erinnerung an die schöne Gnade und Barmherzigkeit Gottes gegenüber uns Sünder. Jesus Christus, vollkommen Gott und vollkommen Mensch, ist auf diese Erde gekommen und hat das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Dieser Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das Kreuz ist eine Erinnerung, dass durch das Werk Jesu an diesem Kreuz seine Gerechtigkeit dem Sünder zugesprochen wird und dass die Sünde am Kreuz bezahlt worden ist durch das Werk Jesu Christi. Und das allein durch die Gnade Gottes mittels des Glaubens. wir können in der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott stehen. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und so können wir als Sünder vor einem heiligen Gott stehen, keine Angst haben vor seinem Zorn. Das Kreuz ist eine Erinnerung, dass dieser heilige Gott genauso auch dein Vater ist. Der Vater, zu dem du dich im Gebet wenden kannst, zu dem sich Samuel im Gebet gewandt hat. Und ist das nicht eine schöne Erinnerung, die wir haben? Ist diese Erinnerung, an die wir uns immer wieder erinnern sollten, nicht eine schöne Erinnerung an die Gnade Gottes? Nicht nur die Notwendigkeit in unserer Sünde, nicht nur das Wirken, sondern selbst auch dieses vollkommene Werk Jesu Christi. Und wenn für dich das Kreuz nicht diese Erinnerung der Sünde und nicht diese Erinnerung der schönen Gnade Gottes ist, dann möchte ich dich genauso wie Samuel damals aufrufen, tue Buße und wende dich von ganzem Herzen zu Gott. Lege deine Sünden ab, bekenne sie vor Gott und vertraue auf das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz und glaube, dass er deine Sünden am Kreuz getragen hat. Ich möchte schließen mit Epheser 1, Vers 7. In ihm, und hier spricht Paulus von Jesus Christus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Großer und heiliger Gott, wir danken dir für den Abschnitt aus 1. Samuel Kapitel 7. Wir danken dir, dass du uns in diesem Abschnitt die Notwendigkeit deiner Gnade zeigst, uns als Sünder zu erkennen. Dass du uns aufrufst, um zu prüfen, was wir an unserer ersten Stelle haben. Was uns wichtiger ist als du, was uns ein Götze ist. Vater, bitte helfe du uns, das aus dem Weg zu räumen. Schenke du uns Gnade, es zu sehen, Buße zu tun und uns dir ganz zuzuwenden, dir zu vertrauen und uns an dem Wirken deiner Gnade zu erfreuen. Vater, wir haben das Wirken deiner Gnade in unserer Erlösung gesehen. Wir sehen es immer wieder aufs Neue, wenn du uns neues Leben gibst, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir aufstehen und atmen dürfen, dann ist es deine Gnade, denn wir haben es nicht verdient. Wenn wir essen dürfen und anziehen dürfen, so ist es deine Gnade, wir haben es nicht verdient. Und wir danken dir für diese Gnade. Vergib du, wenn wir klagen, wenn wir murren und schenke du uns Zuversicht in deine Führung. Schenke du uns aber auch die Kraft, in schwierigen Zeiten zu dir zu kommen im Gebet. Helfet uns, Vater, niemals zu vergessen, dass das Kreuz nicht nur ein Symbol ist, sondern auch das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz, deine Gnade offenbart, aber genauso auch deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit, nämlich dass kein Sünder vor dir bestehen kann. Und deswegen hast du Jesus als Sohn hier auf diese Erde gesandt, der als Mittler für uns eintritt. Und wir danken dir für diese Wahrheit und bitten dich, lass uns immer daran erinnern. Amen.